Liebe Geschwister, wir feiern Gottesdienst und wir tun das im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, unsere Kraft stehen im Namen dieses Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nie wieder loslassen will, was er geschaffen hat. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich an diesem Sonntag Letare hier in der Kirche. Herzlich grüße ich auch die Band, die heute uns begleitet unter der Leitung von Sebastian Strunk. Danke, dass ihr mitwirkt, finde ich ganz super, ich freue mich. Der Wochenspruch dieser Woche steht im Johannes Kapitel 12, Vers 24. Jesus spricht dort: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Liebe Gemeinde, mit diesem Sonntag Letare, wie er heißt, verbindet sich mitten in der Passionszeit schon eine sehr alte Besonderheit. Letare ist lateinisch und heißt übersetzt freudig. Und das ist ein bisschen erstaunlich, mitten in der Passionszeit, mitten in der Fastenzeit. Was meint das hier an dieser Stelle, freudig? Es ist sozusagen Halbzeit in der Passionsgeschichte Jesu. Die Hälfte der 40 Tage vor Ostern sind geschafft. Und wie in der Halbzeit eines Fußballspiels ist eine Pause angesagt, sozusagen zum Durchatmen für Jesus selbst, aber auch für die Menschen, die ihm nachfolgen. Zeit für ein Trainergespräch zum Justieren für die zweite Halbzeit, mehr noch mit einem ganz festen Blick auf den Sieg von Ostern. Letare, freudig, so hat man schon seit alters her auch für diesen Sonntag bestimmte Bibeltexte vorgesehen und auch Lieder, die uns schon was von einer Vorfreude schmecken lassen auf Ostern, dass Jesus siegt, dass sein Leiden eine wunderbare Frucht hervorbringt. Die Vorfreude auf Ostern weist auch für uns schon auf ein Leben mit dem auferstandenen Jesus hin. Er selbst ist das Weizenkorn. Er ist das Brot des Lebens, von ihm nähren wir uns, er in uns und wir in ihm. Nur so schaffen wir als Jüngerinnen und Jünger die zweite Halbzeit. Liebe Gemeinde, wir beginnen mit dem ersten Lied. Es heißt: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken.
Wir wollen Gott gemeinsam anbeten mit Worten aus den Psalmen und wir beten zusammen. Im Gesangbuch unter der Nummer 735.2. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir sind froh und dankbar, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Du bist da, wo sich zwei oder drei in deinem Namen versammeln. Du bist da, wo Menschen mit Freude und Menschen mit Sorgen, Trauer und Leid zusammenkommen. Du freust dich mit uns, du tröstest uns, du sorgst dich mit uns. Du sorgst dich um uns. Manchmal fragen wir uns, wer bin ich, dass du, Herr, Herrscher dieser Welt, meinen Namen kennst und dich um mich, meine Freude und meinen Schmerz kümmerst? Wer bin ich, dass du, Herr, mich liebevoll ansiehst trotz meiner Sünden? Wer bin ich, dass du, Herr, mich mit deiner mächtigen Stimme rufst, zu dir, in deine Nähe? Und wer bin ich, dass du den Sturm in mir beruhigst? Deine Antwort ist so deutlich wie einfach. Du bist mein. Wir kommen hier zusammen, um von dem zu hören, was du für uns getan hast. Mach uns jetzt ruhig in dem, was uns beschäftigt. Beruhige unsere inneren Stürme. Lass uns in all dem Trubel deine Stimme hören, dein Rufen, dein Wort, deine Zusage, du bist mein. Amen. Wer bin ich, dass der Herrscher dieser Welt darauf achtet, meinen Namen zu kennen, meinen Schmerz verstehen will? Wer bin ich, dass der leuchtende Morgenstern sich entschließt, den Weg zu erleuchten für mein ewig wandelndes Herz? Wer bin ich? Who am I? Dieses Lied wollen wir jetzt zusammen singen.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the brighter morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you've told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because what I have done, but because of who you are. Flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. And you've taught me who I am. Wird Wein blinde sehen, Brot wird vermehrt Lahme gehen, so bist nur du Herr. Du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Amen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du Herr. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Licht scheint in dunkelster Nacht, Amen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du Herr. Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist du. Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du.
Die Lesung für heute steht in Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen hole ich dich wieder heim. Als mein Zorn aufwallte, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt, aber mit ewig währender Gnade erbarme ich mich jetzt über dich, spricht Jahwe, der dich befreit. Wie in Noahs Zeit soll es für mich sein, als ich schwor, dass Noahs Flut die Erde nie mehr überschwemmen wird. So schwöre ich jetzt, ich werde nie mehr zornig auf dich sein und schreie dich niemals mehr an. Eher weichen die Berge von ihrem Platz und die Hügel stürzen um, als dass meine Gnade von dir weicht und mein Friedensbund wankt, spricht Jahwe, dein Erbarmer. Wir wollen unseren Glauben bekennen und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Für mich trugst du die Dornenkron. Für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt. Auch meine Schuld, ich kann's nicht fassen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, ich bete dich an. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei. Ich bete dich an.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus, unserem Herrn. Und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet, sei mit uns allen. Mikro ist jetzt an? Ja, gut. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen Sonntag aus Johannes 12, die Verse 20 bis 26 und den Vers 32. Auch einige Griechen waren anwesend. Sie gehörten zu den Pilgern, die beim Passafest Gott anbeten wollten. Sie traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten Jesus sehen. Und Philippus ging und sagte es Andreas. Und Andreas und Philippus gingen dann und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Und ich, wenn ich über diese Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Komm, Gott, Heiliger Geist, öffne uns jetzt unsere Herzen und Ohren für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, die beiden Jünger Philippus und Andreas bekommen eine Frage gestellt. Eine Bitte wird an sie herangetragen, und zwar von einigen Griechen. Wir möchten Jesus kennenlernen. Könnt ihr uns dabei helfen? Könnt ihr uns eine Begegnung mit ihm vermitteln? Es ist damals Passafest in Jerusalem, in der Hauptstadt Jerusalem. Da sind ganz viele Touristen, Pilger, ausländische Verehrer der jüdischen Religion. Es wird sogar gesagt, selbst aus Griechenland waren Interessierte zu diesem Fest gekommen. Eigentlich brauchte man sich gar nicht so sehr darüber wundern, denn damals galten die Griechen schon als ein sehr neugieriges, interessiertes Volk, wissbegierig auf der Suche nach philosophischen Wahrheiten, nach anderen Religionen, nach Weisheitslehrern, nach Philosophen, beseelt von einem besonderen Forschergeist, nach Wahrheit für diese Welt und für ihr persönliches Leben. Aber ich denke, auch Handel und Gewerbe waren sicher Triebfeder für viele, eine solch relativ weite Reise zu machen. Auch las ich, dass die Griechen wohl in diesem Kulturraum des Römischen Reiches ja die Ersten waren, die auch schon mal aus reiner Reiselust die damalige Welt durchzogen haben. Wie auch immer, solche Menschen griechischer Kultur standen jetzt bei Philippus und bei Andreas und sie suchten ihr Vertrauen. Vielleicht lag es ja auch daran, dass diese beiden Jünger griechische Namen haben. Das ist durchaus ein bisschen verwunderlich, denn es gibt genügend jüdische Namen, aber offensichtlich hatten ihre Eltern ihnen griechische Namen gegeben. Philippus ist übersetzt aus dem Griechischen der Freund der Pferde oder der Pferdefreund, und Andreas heißt der Tapfere. Ja, zumindest hatten diese beiden Jünger keine Scheu vor Menschen aus anderen Kulturen, mit anderer Sprache, mit anderen Sitten, mit anderen Gebräuchen oder vielleicht sogar anderer Hautfarbe. Ob sie das von ihrem Elternhaus mitbekommen haben, weiß ich nicht. Sie hatten keine Scheu vor fremden Menschen. Vielleicht spürten die Griechen ihnen das an oder sie merkten, die haben griechische Namen, gehen wir mal auf die zu. Und überhaupt ist das vielleicht auch nicht selbstverständlich, aber Jesus hatte sich sicher ganz bewusst auch Jünger ausgesucht, die ganz unterschiedliches Profil haben, ganz unterschiedlichen Typ darstellten. Und diese beiden hatten offensichtlich einen weiten Geist, ein weites Herz und strahlten das auf andere aus. Ich stelle mir vor, dass das auch für unsere heutige Gemeinde eigentlich ein wichtiger Faktor sein kann, wenn unter uns in unserer Gemeinde Menschen sind, die einen weiten Geist haben, die ausstrahlen, dass sie keine Scheu haben vor fremden Leuten. Also wir haben jetzt einen schönen Glaubenskurs, den LUF-Kurs hinter uns gehabt. Wenn man da in Gesprächsgruppen zusammensaß und ich habe in meiner Gesprächsgruppe Menschen getroffen, die ich vorher nie gesehen habe, oder ich kenne auch nicht jeden aus der Gemeinde, ist klar, aber sie waren mir unbekannt. Und wenn da jetzt jemand gesessen hätte, gesagt, ach, wir stellen uns vor, ich mache sehr gerne Yoga, das entspannt mich irgendwie. Und jemand aus unserer Gemeinde wäre da vielleicht sehr entsetzt drüber und sagt, Yoga, wie kann man denn Yoga machen? Das geht ja gar nicht, ne? Ist das nicht was Esoterisches? Entschuldigung. Aber es braucht Menschen, die erstmal sowas stehen lassen, die zuhören und sagen, ja, erzähl mal, was erlebst du da? Also ich glaube, das braucht doch eine Gemeinde wie unsere. Und wenn wir uns den Philippus anschauen, gibt es eine interessante Geschichte von ihm aus Apostelgeschichte 8, die kennt ihr auch alle, nach der Auferstehung, erst als einer der Ersten, die einen Kontakt aufnehmen zu einem Afrikaner aus Äthiopien. Auch ihm erzählt er von Jesus und tauft ihn dann an einer Wasserstelle an der Straße, die nach Gaza führt. Wir möchten gerne Jesus sehen. So sagten die Griechen damals zu Philippus und Andreas. Wir möchten Jesus kennenlernen. Könnt ihr uns zu ihm führen? Haben Sie schon mal oder habt ihr schon mal so eine Frage gehört, die an euch gestellt wurde? Also, kannst du mich mit Jesus bekannt machen oder erzähl mal, wer ist dieser Jesus eigentlich? Könnten wir das jemanden auf einfache Weise erklären? Stellen Sie sich vor, da kommt jemand und sagt, ach, Sie gehören doch auch in diese Kirche, in meinen neuen Kirchen da. Sie gehen doch da auch immer in Gottesdienst, habe ich schon mal gesehen. Sie sind getauft, Sie verstehen sich als Christ. Ich möchte gerne mehr über Jesus wissen. Können Sie mir das mal erklären, wer der eigentlich war? Oder wie macht man es, ihn kennenzulernen? Vielleicht haben Sie in Ihrer Firma einen türkischen Kollegen, der Sie sowas fragen könnte. Auch wenn es im Siegerland ja so steil noch nicht ist, aber in allen Großstädten Deutschland kann man sagen, sind 75% der Leute haben mit Kirche gar nichts mehr zu tun. Gehen Sie nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Berlin. Drei Viertel der Menschen gehören keiner Kirche mehr an. In östlichen Bundesländern sind das noch mehr. Es gibt sehr viel mehr Menschen in unserem Land, die gar nichts mehr von Jesus wissen. Und sehen Sie, das ist manchmal die schwierigste Frage, das Schwierigste von allen, auf einfache Fragen wirklich eine einfache Antwort zu geben. Könnten wir das jemanden bei einer Tasse Kaffee in der Betriebspause in der Firma oder in einem Zugabteil bis zur nächsten Station mal eben den Kern des Evangeliums erklären? Also meine Beobachtung ist, je intelligenter ein Mensch ist oder je intellektueller oder gebildeter, desto primitiver findet er es manchmal, einfache Antworten auf einfache Fragen zu geben. Früher war ich Pastor auch in anderen Gemeinden im Ruhrgebiet, 18 Jahre lang. Da wirkte viele Jahre ein Superintendent, der dafür bekannt war, Dinge des Glaubens einfach auszudrücken. Dieser Superintendent hieß Fritz Schwarz. Und nicht umsonst distanzierten sich manchmal gerade Theologen von ihm und hielten ihn für primitiv oder naiv. Ich kannte ihn persönlich, wusste, dass er ein sehr intelligenter Mensch war. Das Evangelium von Jesus nannte er einfach und er sprach immer vom einfachen Evangelium, das jeder einem anderen mit wenigen Worten vermitteln könnte. So mal ein, zwei Minuten. Er sagte also, da ist Jesus, so wie die Heilige Schrift in uns schildert, er hat für uns gelebt, er ist für uns gestorben, er ist für uns auferweckt, er lebt heute, er ist die letzte verbindliche Liebeserklärung an uns Menschen. Wir haben einen Gott, der uns liebt, aber wir Menschen sind Sünder, wir brauchen Vergebung der Sünden, aber diese Vergebung kann man sich nicht selbst machen oder verdienen. Das gibt es nur als Geschenk. Aber wer dieses Geschenk Gottes annimmt und Jesus konkurrenzlos wichtig werden lässt in seinem Leben, der ist ein Christ geworden. Das einfache Evangelium in einer Minute. Ist das naiv oder primitiv? Natürlich kann man das komplizierter ausdrücken. Insider in der Kirche reagieren manchmal allergisch drauf. Wenn man das so einfach sagt, kann man das so einfach sagen. Ja, es ist eine einfache Zusammenfassung. Outsider, also Außenstehende, die das einfache Evangelium nicht mehr kennen, reagieren durchaus interessiert und sagen dann, ja, das ist interessant, ich habe noch nicht alles verstanden, erzähl mir mehr davon. Wohl der Gemeinde, die öfters mal einen Glaubenskurs anbietet, dass man vielleicht nicht nur in einer oder zwei Minuten etwas von Jesus erhört, sondern vielleicht von fünf Abende oder vielleicht auch 10 Abende mal sowas erlebt. Und wenn ich mir nochmal den Philippus vor Augen stelle aus Apostelgeschichte 8, die Geschichte, die ich schon mal gerade andeutete, die nach Ostern war, wo er diesen Afrikaner das einfache Evangelium erklärt. Also Sie kennen die Geschichte, er setzt sich ja zu dem Afrikaner auf den Wagen und hört ihn oder er hört ihn irgendwie vorlesen mit großen Fragezeichen, er quält sich mit einer Bibelstelle ab. Er hat eine Schriftrolle aus Jerusalem mitgebracht und liest sie, Jesaja 53, den Satz, wie ein Schaf wurde er zum Schlachtbank geführt, aber er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein, er gab sein Leben als ein Sühnopfer. Und dieser Afrikaner, dieser Finanzminister aus Äthiopien, der liest das, sagt, ich verstehe nur Bahnhof. Und das merkt Philippus. Und dann erklärt er ihm das einfache Evangelium. Und dann kommt es schließlich zur Taufe. Und das bedeutet damals, wenn jemand sagt, ich will getauft werden als erwachsener Mensch, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, worum es bei Jesus geht. Er ist für mich gestorben, er wurde für mich auferweckt, er lebt und ich soll mit ihm leben. Er ist die verbindliche Liebeserklärung Gottes für uns Menschen. Ja, ich will, dass er mir konkurrenzlos wichtig wird. Das war der Schritt, wo man einen Menschen taufte, wo er sagt, ich hab's verstanden. Und die Taufe, die dann folgte, war etwas ganz Wertvolles für diesen Afrikaner. Der Heilige Geist hatte richtig Freude freigesetzt. Er setzte seine Reise fort als fröhlicher, befreiter Mensch. Er war auf die Spur gekommen, auf den Sinn des Lebens auf der Spur gekommen. Ich habe gerade von dem LUF-Glaubenskurs erzählt, den wir jetzt hatten in unserer Gemeinde. Ich war mit dabei, als Teilnehmer, nicht als Mitarbeiter. Es gab einen Abend, der mir hier besonders gefallen hat. Wir hatten die Hausaufgabe gekriegt, wir sollten eine Scherbe von zu Hause mitbringen. Und es ging um die Scherben aus unserem eigenen Leben. Manche haben ja ganze Scherbenhaufen, aber jeder von uns hat auch verschiedene Scherben und jeder hat eine Scherbe mitgebracht. Und da gab es auch eine Zeit, eine offene Phase, wo man auch in verschiedenen Räumen und Stellen hingehen konnte. Und eine Stelle war ein Tisch mit einem kleinen Kreuz. Und dort konnte man sitzen im Halbkreis in der Stille und man konnte diese Scherbe seines Lebens vor das Kreuz legen. Also bei Jesus ablegen. Das war, fand ich, wunderbar. Und es ist immer wieder so mal, dass wir auch, das hört ja nie auf, dass Dinge zerbrechen in unserem Leben, dass wir Scherben auch selber anrichten. Also das ist eine Übung, ein Ritual, das sehr, sehr hilfreich ist. Empfand ich so. Und Glaubenskurse können eine große Hilfe sein, um Menschen die Frage zu beantworten, kannst du mir sagen, wer dieser Jesus ist? Und wenn ich Glaubenskurse gemacht habe, Da gab es meistens solche Themen wie, ja, wer ist Jesus? Warum ist er eigentlich gestorben? Ging das gar nicht anders? Warum ist die Väterlichkeit, die Vaterschaft Gottes für uns Menschen so wichtig? Warum, wer ist der Heilige Geist? Kann man ihn erleben? Wie kann man mit ihm leben? Wie kann man das Böse im eigenen Leben, mit dem Bösen im eigenen Leben so umgehen, dass es mich nicht kaputt macht? Gibt es Heilung für unsere Lebensgeschichte? Wie kann ich die Bibel verstehen? Brauchen wir die Kirche überhaupt oder kann die weg? Also das sind so Fragen, die ich meistens in Glaubenskursen behandelt habe. Und ich habe dann immer wieder Menschen erlebt am Ende dieses Kurses, die dann vielleicht zum wiederholten Mal oder zum allerersten Mal in ihrem Leben Ja gesagt haben zu Jesus und zu dem, was Gott ihnen in ihrer Taufe versprochen hat. Sie wissen gar nicht mehr ihren Taufspruch, aber dann fangen sie an zu graben. Ja, was war da eigentlich? Da kommt man manchmal auch so einen Taufspruch raus, wie wir ihn vorhin in der Lesung von Benjamin gehört haben, die er gelesen hat, wo es dann heißt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade, spricht der Herr, dein Erbarmer, meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Ich bin immer begeistert gewesen, wenn wir so einen immer wieder neuen Glaubenskurs angefangen haben und Teilnehmer und auch Mitarbeiter sind nochmal und immer wieder hingekommen, weil sie nämlich Leute aus ihrem Bekanntenkreis hatten, aus ihrer Familie, von ihrer Firma, die haben sie mitgebracht, diesen Glaubenskurs zu erleben und sie wollten mit dabei sein, sie wollten sie begleiten. Das ist so wie Philippus und wie Andreas auch. Sie nehmen die Griechen mit und gehen die Schritte mit und führen sie dahin, wo Jesus ist, und sie erleben das mit. Nun, Philippus, Andreas nehmen diese Griechen mit, sie gehen zu Jesus, sie stehen vor ihm. Was jetzt folgt, ist in vielfacher Weise überraschend bedeutsam. Als sie vor Jesus stehen, sagt der erst mal: Wow, ich verstehe jetzt, diese Stunde ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn verherrlicht werden. Er soll gerühmt und geehrt werden. Für Jesus selbst schien es sehr bedeutsam, dass sich Griechen an ihn wenden und sich nach ihm erkundigen. Warum war das so eine Schnittstelle für Jesus? Nun, bisher war das kaum passiert. Auch Jesus hatte seine Sendung so verstanden, sagt, ich bin gesandt erstmal zu den Schafen des Volkes Israel, zu den Menschen in Israel, um ihnen Gottes Gnade weiterzugeben. Aber was hier passiert, versteht Jesus als ein Zeichen, auch für sich selber, das Gott setzt. Denn die Propheten im Alten Testament hatten das so angekündigt, und die Weissagung des Jesaja und an anderer Stelle heißt es auch so, am Ende der Zeit werden die Völker dieser Erde kommen und 10 Ausländer werden sich jeweils an den Rockzipfel eines Juden hängen und ihn bitten, zeig uns den Gott Israels, wir wollen ihn unbedingt sehen. Und das sah Jesus jetzt so, dass plötzlich eine ganze Gruppe von Griechen kamen und wollten ihn sehen. Er hatte das nicht organisiert, das passierte und er verstand, jetzt ist eine Stunde gekommen, die Zeit ist reif. Ich lese noch mal ein paar Verse. Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, trägt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Und ich, wenn ich über diese Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagt er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Und wenn das Bild von Menschensohn oder vom Knecht Gottes im Alten Testament hier aufgenommen wird, dann wusste Jesus, wie seine Berufung vor Gott vorgezeichnet wird. Das Weizenkorn muss in die Erde und nur wenn es dort hineinfällt, wenn es sich in die Erde fallen lässt, fast als würde es sich beerdigen lassen müssen, wird es Frucht bringen. Die Jünger ahnten, was das bedeuten wollte. Sie wollten das eigentlich nicht hören. Sie wollten das nie wahrhaben, niemals akzeptieren. Und wenn Jesus es so ankündigte, wollten sie ihn eher abhalten. Aber es ist ein wichtiger, entscheidender Teil des Evangeliums. Jesus lebte für uns und er starb für uns. Er ist eben nicht diese Lichtgestalt eines unverletzlichen Messias-Königs. Er ist der leidende Gottesknecht, er ist der Menschensohn, wie ihn Jesaja und Daniel und die anderen Propheten beschreiben. Und die Frucht seines Sterbens ist die Frucht für uns. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, sonst bleibt es allein. Man kann solch ein Weizenkorn natürlich aufbewahren, man kann es in einem Sack tun, mit anderen Weizenkörnern meinetwegen in eine Ecke stellen. Und dort könnte es 100 Jahre stehen, aber es würde nichts passieren. Es gibt interessanterweise hier alte Pharaonengräber, da hat man immer so Beigaben den Pharaonen ins Grab gelegt. Da sind auch ganz viele Körner und Weizenkörner und alles Mögliche in Kisten und Kästchen und so weiter drin. Seit Tausenden von Jahren liegen die da drin. Aber die sind ganz für sich allein. Es tut sich überhaupt nichts. Sie bringen keine Frucht. Wenn man aber diese Weizenkörner nimmt oder nähme und würde sie in die Erde säen, umgeben von Feuchtigkeit, Mineralien und Mikroorganismen, besteht die Chance, dass sich das Korn öffnet und keimt. Und das ist geschehen, als Jesus sich entschloss, sein Leben für uns hinzugeben. Seine Auferweckung ist sozusagen der neue Spross, der neue Keim, der Frucht bringt. Das war Gottes Plan für ihn und für uns. Das ist das eine. Das andere mit dem Weizenkorn ist dies, wenn wir so mit Andreas und Philippus diesen Griechen vor Jesus stehen, dann sagt er uns, das Naturgesetz dieses Weizenkorns gilt für mich, aber auch für euch. Alles Leben ist so angelegt, dass es vom Weizenkorn lernen muss. Es meint jetzt nicht, dass jeder von uns für andere sterben soll. Das tat Jesus. Wir müssen das nicht. Allerdings, wer in seinem Leben, sagt er, so ganz selbstverliebt festhält, ja, sich festklammert, weil es nur ihn gibt und sein Leben, der wird es verlieren. Wer sein Leben loslässt, wird es gewinnen. Wer nur haben will, der wird in Wahrheit arm. Wer aber weggibt, der wird beschenkt. Wer sich krampfhaft nur selbst verwirklichen will, der wird sich selbst verlieren. Wer sich hingibt, der empfängt. Das ist so, dass unser Leben an vielen Stellen eigentlich nur durch so eine Paradoxie zu verstehen ist. Fast ein Widerspruch, aber diese paradoxe Lebensweise des Weizenkorns findet sich auch vielfach in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die Armen, die vor Gott ihre Armut erkennen, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Selig sind die Friedenstifter, selig sind die Barmherzigen, selig sind die mit anderen mittrauern, selig sind die Reinheit ihres Herzens suchen. All das hat was mit Hingabe zu tun und macht unser Leben nicht ärmer, sondern reicher. Vielleicht verdankt diese Welt Menschen, die sich mit ihrer ganzen Kraft für Gott und Mitmenschen einsetzen. Das sind schon also Mutter Teresa oder solche Leute, die wirklich gar nicht selbstverliebt auf ihr eigenes Leben schauten. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Präsidenten von Amerika vor uns sehen, dann sagen sie, America alone, also nur Amerika, nur ich, nur, also haben, Grönland und keine Ahnung, alles will er haben, Kanada will er haben. Also er ist total selbstverliebt, dieser Narzisst. Es ist einfach erbärmlich, auch das so mitzuleben. Leider schadet es ganz vielen Menschen, aber das ist keine Frucht, selbst wenn er Milliardär ist. Nun, denen, die Jesus nahe kommen wollen, die ihn sehen wollen, sagt Jesus, wer mir dienen will, der folge mir nach. Es wird einschließen, dass ich lerne, mein Leben aus der Hand zu geben, nicht auf eigene Faust nur zu führen, sondern ihm die Regie zu übergeben. Das kann sich auch mal so anfühlen wie ein Sterben, wie ein Trauerprozess, das stimmt. Oder als müsste ich was beerdigen. Die frühen Christen haben übrigens die Taufe auch bildhaft so verstanden. Sie wurden ja mit ihrem ganzen Körper noch unter Wasser getaucht. Der alte Mensch, der alte Adam, sollte ersäuft werden. Und der neue Mensch, wie ein neuer Keim, wie eine neue Frucht, kommt heraus und lebt jetzt mit Christus. Wie nun die Griechen, die Philippus zu Jesus führte, darauf reagiert haben, ist offen gelassen, genauso offen, wie das wir heute Morgen hören, und niemand weiß, wie sie heute, wie ihr aus der Kirche geht, ob wir miteinander sagen heute, von diesem Weizenkorn möchte ich lernen. Ich möchte beten mit uns. Jesus, danke, dass es Orte gibt, wo wir etwas von dir erfahren. Wir danken dir für unsere Kirche. Jesus, danke, dass es Menschen gab in unserem Leben und gibt, die uns zeigen, was Glauben heißt. Wir danken dir für unsere Gemeinde hier am Ort. Jesus, danke dir, dass es Zeiten gab und gibt, in denen wir spüren, du bist für uns da, auch heute Morgen lebendig. Wir danken dir für unsere Gottesdienste. Dein Sieg auf Golgatha möchte diese Gottesdienste zu einem Ort deiner Gegenwart machen. Von dir, dem Weizenkorn, wollen wir lernen. Amen. Im nächsten Lied singen wir von diesem Weizenkorn.
Lieb
Haben Sie es gemerkt, das war kein Beatlied, sondern es war ein alter Choral aus der Passionszeit, für die Passionszeit. Liebe Gemeinde, gerne möchte ich Ihnen an dieser Stelle einen Hinweis geben auf einen besonderen ökumenischen Gottesdienst, den ich seit etwa 7 Jahren gemeinsam mit einem katholischen Pfarrer, einem freikirchlichen Pastor, gemeinsam anbiete in Siegen in ganz unterschiedlichen Kirchen. Wir wechseln immer mal evangelisch, katholisch, freikirchlich. Und dieser Gottesdienst nennt sich Heilsam. Gottes Nähe in Krankheit erfahren, ein Gottesdienst für Kranke und Gesunde. Und das Besondere daran ist auch, dass das ehrenamtliche Team dass alle in diesem Team beruflich im Gesundheitswesen arbeiten. Also wir haben da einen Chefarzt, wir haben einen Internisten, wir haben eine Apothekerin, eine Hebamme, eine Palliativkrankenschwester, eine Physiotherapeutin und Notfallseelsorgerin. Also das ist ein tolles Team. In ihrem Berufsalltag sind sie meist mit Menschen beschäftigt, die in medizinischen Notlagen sind, aber in unserem heilsamen Gottesdienst beten sie für andere Menschen, die kommen, und segnen sie ganz persönlich. Wir alle sind überzeugt, dass medizinische Hilfe und Gebet für Kranke perfekt zusammenpasst. Und dass wir als Kirche einen besonderen Heilungsauftrag haben. Auch das machen wir damit deutlich. Als besonderer Gast ist diesmal der Gitarrist Werner Huchs bei uns. Er wird uns selbst persönlich davon erzählen, wie Gott ihm in einer gesundheitlichen Krise besonders heilsam begegnet ist und ihn aus der Dunkelheit wieder herausgeholfen hat. Diesmal findet unser überkonfessioneller Gottesdienst statt in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Weststraße in Siegen statt, am kommenden Freitag, den 4. April um 19 Uhr. Nehmen Sie sich am Eingang gerne solch einen Flyer mit oder machen Sie sich ein Foto von dem Plakat, das da hängt. Da sind verschiedene Infos noch drauf. Ja, herzlich willkommen dazu. Es könnte Ihnen gut tun oder Menschen, die Sie mitbringen. Liebe Gemeinde, aus unserer Gemeinde sind Menschen verstorben und wurden in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Ulrike Cartier aus der oberen Stautenbergstraße im Alter von 65 Jahren. Edith Hoffmann aus der Senioreneinrichtung Freier Grund im Alter von 82 Jahren. Iris Schuster aus der Wildener Straße im Alter von 58 Jahren. Und Silke Boller aus der Jägerstraße im Alter von 68 Jahren. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir beten und wir stehen dazu auf. Lieber Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Dasein und du rufst uns in den Tod. Wir bitten dich für Ulrike Cartier, Edith Hoffmann, Iris Schuster und Silke Boller. Sei du ihnen gnädig und begleite ihre Angehörigen in ihrer Trauer. Gib uns Stärke, ihnen und uns, die Hoffnung durch dein lebendiges Wort, dass der Tod für alle, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenk uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Treuer Gott, lieber himmlischer Vater, nimm uns alle mit auf den Weg Jesu, sowie Frauen und Männer, ihn begleitet haben auf dem langen Weg nach Jerusalem und wieder aus der Stadt heraus bis nach Golgatha. Lass uns den Weg Jesu mitgehen, wie er selbst es geraten hat, ohne die vielen Dinge, die uns festhalten und uns hindern, ihm mit dem Herzen zu folgen und zu entdecken, was wirklich zählt. Wir bitten dich, dein Heiliger Geist, begleite und trage alle von uns, die in diesen Wochen der Passionszeit das Loslassen üben und erleben wollen, ungute Gewohnheiten loszulassen, Bindungen, Abhängigkeiten, die uns gefangen halten. Wir bitten dich, lass uns erleben, dass diese Wochen vor Ostern ohne die heimlichen Herrscher unseres Lebens Wochen mit dir werden können, die uns erfrischen an Körper, Seele und Geist. Wir bitten dich, dein Trost umfange besonders die in dieser Zeit, wie Jesus einen Weg des Leidens geführt werden, durch persönliche Schicksalsschläge, durch Krankheit oder als Opfer von Unrecht oder Krieg oder jetzt auch als Opfer von Erdbeben. Öffne ihnen und uns die Tür zum Leben, zur Auferstehung, wie du es zuerst getan hast für Jesus, den Gekreuzigten. Wir beten einen Moment Stille, wer möchte jetzt, jeder für sich. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Ich wünsche einen guten Sonntag.